Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Also es gibt für den Feinschmecker, für den Gourmet ja nichts Schlimmeres als Leute, die sagen, das ist ein besonders gutes Essen, das hat 150 Euro gekostet. Oder das ist ein toller Wein, der hat 50 Euro gekostet. Also wenn man sowas sagt, dann merkt man ja sofort, okay, hier hat jemand gar keine Ahnung vom Essen, sondern der verwechselt ja Geschmack mit Ökonomie.
Gourmet, Liebhaber, Fresser, Schlemmer, welche Genusstypen gibt es denn überhaupt und wie klassifiziert man diese? Darüber unterhalte ich mich heute mit Dr. Daniel Kofal. Der Diplomsoziologe hat Konsum-, Kommunikations-, Medien- und Kultursoziologie mit einem Schwerpunkt in Volkswirtschaft an der Universität Trier studiert. Aktuell leitet er das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, ist als Dozent für Ernährungssoziologie an der Universität Wien tätig, ist Sprecher der AG Kulinarische Ethnologie in der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Lieber Daniel, schön, dass du heute im Genusstalk mit dabei bist.
Hallo Johannes, danke für die Einladung.
Gerne. Als erstes interessiert mich natürlich Ernährungssoziologie. Erklär doch mal bitte in 3 Sätzen, mit was sich diese Lehre denn beschäftigt.
Okay, das werden jetzt wahrscheinlich einige Schachtelsätze werden, wenn es nur 3 sein dürfen. Also die Ernährungssoziologie beschäftigt sich mit der Frage, wie bestimmte Gruppen, bestimmte Milieus, bestimmte Kulturen sich ernähren. Uns interessiert dabei nicht das Physiologische, also ob das zwingend gesund ist und ob man das verbessern könnte, sich noch gesünder zu ernähren. Uns interessiert auch nicht das Psychologische des Einzelnen, also warum ist der Einzelne jetzt unbedingt so scharf auf irgendeinen bestimmten Käse und der andere isst dagegen nur Frikadellen, sondern uns interessieren tatsächlich die Gruppen, also und die Kulturen, warum die das essen und warum die andere Dinge tabuisieren. Und wir sehen natürlich, dass da bestimmte Muster gibt, zum Beispiel mit der sozialökonomischen Klassenlage, aber auch historisch bestimmt über bestimmte Zeitepochen hinweg. Und da ist die Soziologie halt dahinter und das kann man natürlich aber auch ganz fruchtbar anwenden, zum Beispiel für Marktforschungszwecke oder wenn man irgendwelche Kommunikationen gezielt an irgendwelche Gruppen richten möchte in Bezug auf irgendwelche Ernährungsweisen, die man verbreiten möchte, dann guckt man eben, mit welchen Essenden hat man es denn zu tun wie kann man genau die ansprechen, und bei anderen Gruppen muss man da eben anders dran gehen. Und vielleicht noch dann ein letzter Zusatz. Wir leben heutzutage halt nicht mehr in einer Ernährungskultur, sondern in einer Ernährungskultur der Ernährungskulturen und vor allen Dingen des Ernährungskulturkontakts. Und das macht es eben ganz spannend zu sehen, wie diese Kulturen auf engstem Raum, auch diese Esskulturen, miteinander umgehen.
Das heißt, sie vermischen sich sehr wahrscheinlich mittlerweile.
Ja, das gibt 2 Entwicklungen. Es gibt zum einen die Hybride, die sich entwickeln. Also sie vermischen sich, sie verbinden sich in bestimmten Elementen. Crossover-Cuisine kennt man ja schon länger, aber natürlich auch, dass heutzutage dann irgendwie Leute gucken, wie sie irgendwelche Nationalspeisen oder Regionalspeisen miteinander kombinieren. Aber auch, dass sie vielleicht bestimmte Tagesdiät miteinander verknüpfen, ja, also man ist irgendwie 2-3 Tage lang Paleo-Diätler und dann an 2 Tage hat man Cheat Days und dann macht man nochmal so einen Veggie-Day da rein. Das gibt es, und wir sehen natürlich auch die religiösen Komponenten inzwischen, die wieder ausgehandelt werden müssen, also viel stärker, als das noch vor 20 Jahren der Fall war, sehen wir auf einmal, dass die Aufwertung des religiösen Essens durch den Zuzug von Muslimen zum Beispiel nach Mitteleuropa, aber auch das Wiederaufleben des jüdischen Glaubens an manchen Orten, dass das eben auf einmal wieder zentral wird, wenn es in Kontakt mit dem Christentum oder auch mit Atheisten kommt, die sich auch auf einmal viel stärker verbreiten. Also das ist so, was es gibt, das ist so eine Hybridisierung, aber auch es gibt eine Abgrenzung, ja, dass sich die Esskulturen aufeinander abarbeiten und sagen, nee, damit haben wir jetzt eben nichts zu tun. Also die Veganer werden immer noch radikaler an mancher Stelle, sie wollen gar nichts mit den Fleischessern zu tun haben. Auf der anderen Seite wächst auf einmal ein Milieu von Leuten, die sagen, ja, Fleisch muss auf jeden Fall sein. Die haben bisher nie darüber nachgedacht, ob sie Fleisch essen und wie sie Fleisch essen. Und auf einmal wird es ihnen total wichtig, auch gerade das Schweinefleisch, ja, was man sonst vor 20 Jahren problemlos durch Pute hätte ersetzen können, wird auf einmal in Kontrast eben vielleicht zu einer anderen Esskultur, die kein Schweinefleisch isst, aber von der man sich abgrenzen will, wieder total zentral für den eigenen Speiseplan. Also das ist, sind 2 gegenläufige Tendenzen, die es da gibt.
Und diese Genusstypen, lassen die sich relativ einfach klassifizieren, so wie ich auch schon in der Einleitung gesagt habe, Gourmet, Liebhaber, Fresser, oder ist es viel komplizierter?
Ja, es ist vor allen Dingen kompliziert, die zu bilden und dann natürlich aufrecht zu halten, weil das ein noch sehr marginal erforschtes Feld ist. Und man natürlich immer, wenn man solche Schubladen bildet, gerade in einer sehr individualistischen Gesellschaft wie der unseren, immer mit Vorwürfen natürlich konfrontiert wird. Ja, aber das passt da ja gar nicht so richtig rein. Das ist doch bei dem Einzelnen ganz anders. Ja, das ist natürlich so, wenn man oft Schubladen bildet. Aber man kann schon sagen, man kann da Differenzen erkennen und dann mit denen auch arbeiten. Also man kann schon, das gibt es schon ziemlich lange, die Differenz zwischen Gourmet, also dem Feinschmecker, dem hochkultivierten Feinschmecker auf der einen Seite und dem Gourmand, dem doch sehr, ja, fast schon gierigen Fresser und Schlemmer auf der anderen Seite hochziehen. Also das sind eben doch zwei Kategorien, die sich, seit man über den Essenden nachdenkt, stärker sehr stark herauskristallisiert haben. Und dann gibt es jetzt so neue Kategorien, wie man eben sagen würde, der Foodie oder der Liebhaber oder natürlich auch der professionelle Sensoriker, der auch auftaucht und der Redundanzesser wiederum auf der anderen Seite.
Sind denn diese Genusstypen auch gleichmäßig über alle Gesellschaftsschichten verteilt?
Ja, zwar gibt es immer wieder auch schöne Beispiele, wo man jetzt so Gourmets hat, die aus einer sich in einer sehr ökonomisch sehr schwachen Positionen befinden. Also man hat da irgendwie vielleicht aus Tampopo, also einem kulinarischen Klassiker, kulinarischen Kinoklassiker, den ich jedem empfehlen kann, vor Augen so eine Gruppe von Clochards, also von, man, im Deutschen würde man ja sagen, wie so Obdachlosen, Straßenstreunern, die sich ihren Feinkost aus den Abfällen der Gourmets-Restaurants zusammenklauben und dann irgendwas ganz Tolles mixen. Und natürlich kommt es beim Gourmet vor allem darauf an, dass er eben sehr fein hinschmecken kann, sehr elaboriert darüber reden kann, dass er elaboriert reflektieren kann. Aber man muss eben sagen, wenn man sich das in der Realität anschaut, dann ist der Gourmet ja eben doch jemand, der aus einem sozioökonomisch höheren Milieu kommt. Ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen bedarf es einer gewissen Bildung, einer kulinarischen Bildung, die zugrunde liegen muss, damit man diese Nuancen erschmecken, aber auch benennen kann. Und so eine kulinarische Bildung, wie jede Bildung, bedarf eben Zeit und Geld, um die zu finanzieren, ja. Und das ist ja für sozioökonomische Milieus, denen es erstmal um das rein Überleben geht, erst vorgründig, ziemlich schwierig, ja. Da muss ja eben dann Geld verdient werden, man muss sich mit sehr viel Arbeit rumplagen, die dann eben auch müde macht, wo man danach eben nicht mehr die Zeit hat und eigentlich die Energie hat, sich mit solchen feinen Fragen Fragen der feinen Künste zu beschäftigen, sondern man braucht eben diese Muße, diese Zeit, ja, auch dass man irgendwie was ausprobiert, auch Investitionen tätigt, die sich danach im Nachhinein als Fehler herausstellen, ja, also man probiert eben viele Weine und sagt dann eben, okay, aber davon waren jetzt fünf ein Griff in die Hose, aber kein Problem, ich finanziere mir einfach noch welche, ja, oder ich nehme auch die Zeit, mich in irgendwelchen Foren rumzutreiben oder in Gruppen rumzutreiben, wo andere auch sowas praktizieren, solche Feinkost-Geschichten und verwende eben Lebenszeit darauf, anstatt in der Zeit irgendwas zu tun, womit ich eben erstmal meine basalen Bedürfnisse befriedigen muss. Also der Gourmet braucht ein bestimmtes Backup, ja, also und zwar monetäres und eben auch eins, wo er über kulturelles Kapital verfügt. Und kulturelles Kapital kann man in der Regel nur erlangen, wenn man über ein gewisses auch monetäres Backup verfügt. Also es ist eher in diesem Bereich anzusiedeln. Genau, während man aber zum Beispiel Menschen, die sich auf einer Ebene der Kochkunst schon bewegen, die vielleicht sehr bodenständig ist, aber trotzdem viele Kenntnisse besitzt. Das findet man zum Beispiel auch in den sozialökonomisch schwächeren Milieus, weil wir da ein Phänomen haben, das heutzutage ja so ein bisschen in Verruf geraten ist, nämlich die Hausfrau und Mutter, die ab einem bestimmten Lebensalter, einem jungen Lebensalter, quasi nur noch sich um die häusliche Reproduktionsarbeit kümmert und dann eben aber jahrzehntelang auch kocht, ja, und zwar für sehr anstrengende Personen, nämlich die Familie, die sehr kritisch ist, wo sehr viele unterschiedliche Esser zusammenkommen. Da besteht bei diesen Frauen, die über Jahrzehnte hinweg gekocht haben, so ein großes Grundwissen oft über Kochtechniken, ja, auch über Geschmack. Und das können die aber, oder das haben die eben nicht irgendwie verschriftlicht, das ist nicht irgendwo hinterlegt, sondern das ist ein fast schon ein eingeborenes Wissen, ja, das also da bei dem Personal gebunden ist und von Generation zu Generation oral tradiert wird, wenn es drin tradiert wird. Und da muss man auch dabei sein, wenn dieses Wissen tradiert wird, weil da heißt es dann irgendwie, wie viel Thymian kommt denn da rein? Dann heißt es so ein bisschen, ja, und wie viel, dann fragt man so, wie viel ist denn so ein bisschen? Da musst du so hinschmecken, ja, und da, das kann man, das vermittelt diese Person nicht über genaue Angaben im Text, sondern da muss man mitkochen. Und das sind dann keine klassischen Gourmets, die nicht so elaboriert, reflektiert daran gehen, aber die trotzdem über sehr tolle, sehr vielfältige Kochtechniken verfügen und auch eben all diese Gerichte machen, von denen dann eben die Familienmitglieder schwärmen, ja, und wo es dann heißt, also so gut schmeckt es nur bei Muttern oder bei der Großmutter, weil das einfach ein tolles Genussmilieu ist.
Ja, und kommen wir nochmal zum Gourmet zurück. Ist es dort eher so, dass man sagen könnte, man isst, was man isst und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Schein als Sein? Das heißt, dass ich mir Dinge halt gönne, um mich abzuheben von bestimmten anderen Gruppen. Mir fällt da zum Beispiel direkt auch, das ist ja auch durch die Medien gegangen, Franck Ribéry und sein berühmtes Goldsteak ein, das er da verspeist hat. Ist das jetzt ein Abheben, ein Abgrenzen von bestimmten anderen Gruppen oder ist es dann tatsächlich auch die Individualität, die ich dort auslebe und mir Dinge gönne, leiste?
Also der Gourmet kann mit seinem Wissen, mit seinem kulinarischen und gustatorischen Wissen durchaus punkten heutzutage in der Kultur, die das Essen sehr hoch schätzt und kann das als kulinarisch-kulturelles Kapital einsetzen, um damit Distinktion zu betreiben, sich abzugrenzen, auch wichtig zu machen. Aber, und das ist der Unterschied auch zu Franck Ribéry mit seinem Goldsteak und dieser Küche, die er da besucht hat, von in Dubai ist das ja dieser Koch, mir fällt gerade der Name nicht ein, das kann ja jeder googeln, ist ja wirklich omnipräsent in Medien. Der Gourmet muss das nicht machen. Ja, der Gourmet macht das erstmal prinzipiell, um dieses Wissen zu haben und über Geschmack zu reden und kann über Geschmack eben sehr elaboriert reflektieren. Und das kann, also es ist mir von Ribéry nicht bekannt, dass da irgendwelche spannenden, geschmacksrelevanten oder kochrelevanten Aussagen zu diesem Verzehr getätigt wurden, sondern das Phänomen Ribéry und Goldsteak ist, dass da gezeigt wird, wie viel Geld man hat. Es geht darum, dass eben ein vergoldetes Steak zu einem unglaublich hohen Preis an einem, also wirklich aus einer Disco-Werbung stammenden Lokalität verzehrt wird. Und das ist kein Gourmet-Verhalten, sondern das ist ein, dass da jemand weiß, auch über Essen kann man seinen Geldwert ausdrücken, seinen Marktwert ausdrücken. Das ist halt, an sich ist das ein Phänomen, das man im Mittelalter hatte, wo man auch wenig über Geschmack gesprochen hat, wo man also wirklich auch Speisen überwürzt hat. Man hatte kaum Kochkenntnisse, man hatte schlechte Lagerungsmöglichkeiten. Ja, also auch wertvolle Speisen, gute Speisen waren schnell verkommen. Man hat sie überwürzt. Ja, und dann hat man sie besonders ornamental inszeniert, um seinen Mitmenschen, seinen Gästen an Hof zu zeigen, dass man es sich leisten kann, Dinge zu verschwenden. Und das ist eigentlich das, was da inszeniert wird. Ob Gold mariniertes Steak wirklich schmeckt oder nicht, dazu kenne ich persönlich gar keine sinnvollen Aussagen. Ich habe es auch noch nicht da gegessen. Ich kann also auch nichts aus eigener Perspektive sagen, aber die Inszenierung von Ribéry und diesem Koch da zielt nicht auf den Gourmet ab, sondern auf denjenigen, der protzen möchte, auf den fast schon sympathischen Fußballproleten, könnte man sagen.
Also ein Gourmet beschäftigt sich auch durchaus einfach tatsächlich mit, zumindest mit der Zubereitung, mit der Herkunft der Speisen und Zutaten und letzten Endes natürlich auch mit den Zubereitungstechniken.
Ja, wobei der Gourmet vom Geschmack her kommt. Also der Gourmet muss sich erstmal mit dem Geschmack beschäftigen. Jürgen Dolar sagt das ja dann in seinen, oder treibt das ja in seinen Texten auf die Spitze. Also da geht es ja wirklich dann um das Ganze, um das Mundgefühl, um die Art der Verkostung. Da fehlt mir bei Dolar ganz viel, was ich früher bei Siebeck eigentlich doch gemocht habe, dass er den Kontext mehr mit reinbezieht, weil das wird bei Dollar so rausreduziert und das spielt aber definitiv eine Rolle, kann man als Soziologe immer nur sagen und darauf hinweisen. Aber der Gourmet kommt erstmal vom Geschmack und dann macht es natürlich Sinn, sich noch weiter mit zu beschäftigen, wie wird das produziert, wie wird das zubereitet und so weiter. Aber das Wichtige beim Gourmet ist, dass er über den Geschmack sprechen kann und nicht nur über das Kochen. Das ist eine Entwicklung, dass man das Schmecken heutzutage ernster nimmt. Ja, also es gibt eben auf der einen Seite den Koch und auf der anderen Seite gibt es den Esser, den Essenden. Und auch da gab es früher noch nicht diese Zugänge zu. Wir wissen, dass die ersten Gourmetführer nicht über den Geschmack der Speisen gesprochen haben, sondern darüber, welche Tischsitten sich in den Restaurants abzeichneten. Und je besser die Tischsitten waren, desto besser war das Essen. Das würde heutzutage ja niemand mehr ernsthaft so äußern. Man merkt daran, dass man eben diesen Geschmack erst entdecken und wertschätzen musste. Und heutzutage kann man natürlich auch mit Tischsitzen dann zusprechen. Ja, wenn jemand so isst wie so ein Schwein und ich habe das Gefühl, das stört mich, dass es mir den Appetit vergällt, den Geschmack vergällt, dann gehört das für mich dazu als kulturelle Variable. Aber an sich sind die Tischsitten eben etwas Nachgeordnetes oder müssen sich immer auch auf das Geschmackserleben beziehen. Und das muss der Gourmet auf dem Schirm haben und so äußern können.
Also sehr stark eine sensorische Bildung und Ausbildung auch in irgendeiner Art und Weise sich antrainieren. Und manche schmecken und riechen Dinge raus und können das natürlich auch verbalisieren und andere müssen es hart erlernen. Oder ist das überhaupt so möglich, dass man sowas auch erlernt?
Ja, also wir wissen heutzutage, dass natürlich das Geschmacksempfinden auch schon pränatal, also Mutterleib, geprägt wird. Da können dann natürlich bestimmte Weichen so gestellt werden, auch schon über die Ernährung der Mutter, dass das Kind hat, bekommt das dann über die Nabelschnur mit, dass es da natürlich Vorteile bekommt. Und wenn die Eltern vielfältig essen, dann lernt das Kind natürlich mehr kennen. Also merkt man so eine Sozialisation. Wahrscheinlich gibt es auch natürlich eine genetische Disposition, dass es manchen einfach leichter fällt, während es anderen schwerer fällt. Und man kann es sich natürlich auch erarbeiten. Man kann da große Fortschritte erzielen. Also Karl Valentin hat mal in Bezug auf die Kunst gesagt, Kunst ist 5% Talent und 95% harte Arbeit. Und das ist natürlich mit Feinschmeckerei ähnlich. Also da kann man auch sagen, natürlich 5% mag genetisch genetische Disposition sein, dass man es besonders gut kann. Aber 95% kann man sich einfach erarbeiten. Und da hapert es ja schon bei den meisten Menschen. Man muss das trainieren und man darf das auch trainieren. Und insofern, ja, ist es vielleicht eine lebenslange lustvolle Aufgabe, das zu tun.
Gehört das denn dann auch zu deinem Berufsbild dazu, dass du deinen Geschmack und deine Geschmacksnerven regelmäßig trainierst?
Ja, aber ich bin erstmal Ernährungssoziologe und ich würde auch nicht von einem Kriminalsoziologen erhoffen, dass der besonders kriminell ist oder von einem Sexualsoziologen erwartet auch niemand, dass der besonders sexuell umtriebig ist, sondern wir beobachten natürlich andere Leute, wie sie sich ernähren und sind natürlich erstmal so parasitär dazugeschaltet. Der Soziologe kommt immer wohin, wo andere schon was Tolles machen und sagt, ach, wie interessant und fängt das dann an zu reflektieren. Ich muss sagen, für meine Biografie habe ich meine Berufswahl als sehr fruchtbar erlebt, weil ich am Anfang auch ein reiner Redundanzesser war, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich war irgendwie sehr sportlich unterwegs und habe dann vor allen Dingen Kohlenhydrate nach Protein gegessen, habe dann also fast jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce und Thunfisch verzehrt. Das war einfach eiweißhaltig und kohlenhydrathaltig. Und dann erst mit der Beschäftigung mit dem Thema, wo ich sehr abstrakt rangegangen bin, habe ich dann eben Köche kennengelernt, Feinschmecker kennengelernt, Foodies kennengelernt. Und habe gemerkt, dass das einfach wie Musik hören, und da wären wir jetzt bei der Liebhaberei vielleicht auch, ein spannendes, sinnliches Tätigkeitsfeld ist. Und ich würde inzwischen natürlich auch sagen, als Soziologe, als wie ich mich verstehe, als teilnehmender Soziologe, esse ich immer alles mit und probiere alles mit und versuche mich auch in Situationen zu bringen, wo ich an neue Speisen komme, an andere Speisen komme. Und da geht es aber bei mir nicht nur um Feinschmeckerei, das ist besonders elaboriert toll schmeckt, sondern ich möchte wissen, was diese Gruppen vielleicht damit verbinden, wenn sie auf diese Art und Weise, wie sie das machen, diejenigen Speisen verzehren, die sie verzehren und Getränke verzehren. Und so, denke ich, habe ich eine Menge an Speisen und Getränken inzwischen kennengelernt, würde von mir aber niemals behaupten, dass ich ein Gourmet wäre, weil das einfach nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist und ich mich nicht damit verwechseln möchte. Ich bin ein Soziologe, ein Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt und nicht per se ein Feinschmecker.
Und wo findest du dann diese Typen in der freien Wildbahn, um diese Forschungsobjekte dann auch zu beobachten?
Ja, also das Schöne ist natürlich, dass es heutzutage eine Menge von Menschen gibt, auch in Deutschland, immer stärker, die sich mit einer guten Esskultur identifizieren oder mit einer elaborierten Esskultur. Und die Gourmets findet man natürlich in bestimmten Zirkeln, wo sie sich zusammentun. Also sie wollen ja miteinander reden, sie zeigen sich ganz oft auch, sie wollen es ja auch präsentieren über Texte, über Bücher, über Internetformate inzwischen. Aber was ich eben noch viel spannender finde, ist eigentlich der Aufstieg des Liebhabers, des Foodies heutzutage. Das gab es doch lange Zeit eher nur so in dem Bereich der Musik oder vielleicht noch irgendwie bei Büchern, beim Theater, dass eben auch der Zuschauer, ja, der eben nicht auf der Bühne stand, nicht der Schauspieler selber oder eben nicht jemand, der selber ein Musikinstrument gespielt hat, eine Band hatte, sondern einfach gern Musik gehört hat. Ja, also früher diese Plattensammler oder die Leute, die sich zum Musikhören getroffen haben und dann über die Musik zu fachsimpeln oder zu gucken, irgendwie sich da reinfallen zu lassen. Auch nicht irgendwie so nur fokussiert auf die Musik zu achten, sondern eben auch die einzusetzen, zu wissen, in welchen Situationen benutze ich welche Musik, um eine schöne Stimmung zu schaffen, ja. Und dass heutzutage eben viele Menschen eben auch gucken, wie kann ich welches Essen noch besser einsetzen oder gut einsetzen, um eine schöne Stimmung zu schaffen? Oder wie kann ich durch die Stimmung das Essen anders wahrnehmen? Ich merke, dass mir ein Wein in einer bestimmten Situation anders schmeckt als wiederum in einer anderen. Ja, also du hast mir hier so ganz tolle Weine geschickt, hier diesen Schloss Proschwitz Goldriesling, der mir in dieser Situation, wenn ich jetzt gerade dran nippe, also sehr hervorragend mundet. Und ich bin auch schon gespannt, mir nochmal eine Flasche dazu zu kaufen und die vielleicht mal mit meiner Frau zu verkosten. Also da wird er mir anders schmecken. Ja? Und dann ist die Frage, also, was bringt mir dieser Wein? Und darüber dann auch nachzudenken und zu schweifen, hin und her zu schweifen, das Thema. Und solche Leute findet man ja doch immer öfter, gerade auch, wenn man sich in die entsprechenden Lokale begibt. Ja, aber mein Themenfeld sind natürlich auch Redundanzesser zum Beispiel, also Leute, die immer dasselbe essen. Die findet man an vielen Orten, von der Discounterkasse bis zur Mensa, Unimensa, wo die Menschen immer wieder doch Currywurst mit Pommes essen und nicht müde werden, das als zumindest angenehmes Mittagserlebnis zu verstehen. Ja, oder Vegetarier oder Fleischesser. Es gibt Foren, wo sie sich präsentieren und man kann sich dann in diese Gruppen hinbegeben, die Lokale hinbegeben, aber auch zu den Köchen hinbegeben und dann da seine Daten sammeln im Umgang mit diesen Personen.
Und natürlich auch sicherlich auf allen Social-Media-Kanälen. Dort sind ja Foodblogger und Foodies sehr aktiv unterwegs und zelebrieren das ja förmlich. Ich habe es ja eben schon zumindest mal beim Gourmet gesagt, ist da manchmal mehr Sein als Schein dabei. Wie ist das denn da einzuordnen bei diesem Auswuchs an kulinarischem Content, der da im Hochglanzformat oftmals abgebildet wird?
Ja, genau. Da hat ein Soziologe Niklas Luhmann mal so schön gesagt, das ist natürlich auch eine Realität, die Medien, aber es ist eine Realität zweiter Ordnung. Ja, also es hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und Social Media eben auch ganz besonders. Und man kann daran vor allen Dingen erstmal sehen, wie wird Essen inszeniert. Ob das die Menschen dann selber auch wirklich essen, ist dann eine andere Frage. Es gibt da, glaube ich, diese tolle Seite mit so Models, die immer so zeigen, welches Fastfood sie jetzt gleich essen werden. Ja, und dann heißt irgendwie der Hashtag dazu: You didn't eat that, oder also du hast das nicht gegessen. Ja, also diese Models suggerieren, sie würden das irgendwie verzehren, aber in Wirklichkeit werden sie das nicht zu sich nehmen. Und das haben wir natürlich in vielen Bereichen, dass jeder Social Media Kanal immer ein Framing darstellt. Ja, also man zeigt immer nur das, was man auch zeigen möchte. Also keiner isst ja heutzutage mehr bei McDonald's oder bei Kentucky Fried Chicken, aber die Umsätze sind irgendwie riesig. Also das postet halt kaum noch jemand. Ja, man erwischt dann immer nur Leute oder man wird selber erwischt, wie man da steht. Und dann sagt man natürlich, ja, jetzt gerade diese Ausnahme, ich komme jetzt gerade von einem hektischen Treffen, aber sonst natürlich nie. Also man muss gucken, wie inszeniert sich so eine Kultur auch selber. Aber es ist natürlich dann klar ein spannender Datenpool, den man auch da hat, weil man in anderen Foren dann auch findet, wie Menschen darüber reflektieren, dass sie nicht so sind wie in den Social-Media-Kanälen. Ich habe das mal ganz ausgiebig gemacht mit Kinderernährung, wo halt in den Social-Media-Kanälen, also wenn man nach Kinderernährung guckt, dann ist das alles bei Google Essen mit Kindern, es sind immer Gemüsegerichte, die die Kinder essen. Mit großer Lust essen die höheren Erbsengesichter-Teller, ja, oder Salate und sowas. Und in anderen Foren wird dann eben diskutiert, ja, also mein Kind isst irgendwie nie Gemüse, also bin ich eine schlechte Mutter. Wir versuchen alles, um das Kind so zu ernähren. Und das setzt dann die Leute natürlich unter Druck, wenn man den Eindruck hat, alle schaffen das problemlos bei ihren Kindern, nur mein Kind ist das Deviante, das immer nur Schnitzel mit Pommes möchte oder nur Nudeln ohne alles. Und also man muss dann eben gucken, wie kann diese Social-Media-Blase auf die Gesellschaft wirken. Natürlich ist das aber auch was durchaus auch motivierend wirken kann. Also das kann eben Leute auch dazu bringen, dass sie sagen, ja, toll, also andere Leute, die auch ganz normal sind, genau wie ich, gehen heutzutage in 3-Sterne-Restaurants. Das ist ja auch eine ganz tolle Entwicklung, wenn wir über Genusstypen reden. Ja, dass früher das 3-Sterne-Restaurant eigentlich so eine Art von distinktierter Aristokratie oder Großbürgertum bedient hat, und man, selbst die haben sich immer noch zu schlecht angezogen gefühlt, wenn man in so ein Restaurant reinging, ja, und man musste da immer besonders angekleidet sein und wurde von Kellnern, vom Service bedient, die wie Aristokraten auftraten und den Gast eigentlich immer das in dieses Gefühl brachten, er kennt sich nicht aus. Und heutzutage, also wenn ich da zum Beispiel an das Horvath in Berlin denke oder das Ochs und Klee in Köln vom Daniel Gottschlich, da geht man, natürlich kann man auch schick da reingehen, aber du kannst da reingehen, wie du möchtest, ja, und die bescheren dir einen schönen Abend, bei dem du das Gefühl hast, du bist auf einer kulinarischen Reise und kannst da einen wirklichen Geschmackskunst erleben und hast nicht das Gefühl, man weiß nicht, sondern man ist wie in einem so modernen Museum der Kunst, in dem es aber ganz lebendig ist und man viele sinnliche Erfahrungen machen kann, wie man es auf einem Konzert quasi wie früher. Und das ist doch was vielen Leuten eben die Liebhaberei zum Essen erleichtert und zeigt, das kann man auch im Alltag praktizieren, und dadurch wird man aber auch angeleitet, wenn Leute bei Social Media das posten, dass sie da mal gewesen sind. Also es kann auch eine Motivation sein, was da jetzt auch so aufploppt.
Gibt es denn da auch überhaupt so eine gesellschaftliche Norm, wenn man davon überhaupt sprechen kann, und hat die sich verschoben, wenn man sagt, naja, früher, wie du gerade erwähnt hast, ne, vornehmes Essen oder Sterne-Restaurant war natürlich auch in einer besonderen Gesellschaftsschicht vorbehalten. Hat sich da entsprechend diese Norm in irgendeiner Art und Weise dann auch verändert und man traut sich jetzt auch als Normalsterblicher dorthin? Und was wirkt da überhaupt dann auch drauf ein, dass sich das so verändert?
Ja, also, das ist eine historische Entwicklung, die insofern stattgefunden hat, dass man sagt, also vor der Französischen Revolution waren die ganzen Spitzenköche an den Höfen angestellt. Da gab es eigentlich gar keine Spitzenrestaurants für das Bürgertum, für das normale Volk. Und dann mit der Französischen Revolution, mit der hohen Sterblichkeitsrate der Arbeitgeber auf einmal, wanderten ja dann die Köche aus in die Städte und mussten dann gegen Geldzahlung ihre Künste anbieten. Und das war ja ein erster Schritt, dass man gesagt hat, man muss nicht mehr zum Adel dazugehören, um gut zu essen, sondern man kann dafür bezahlen. Das eröffnet erstmal prinzipiell jedem die Möglichkeit, dahin zu gehen. Aber natürlich mit der Einschränkung, man braucht das Geld, ja. Mhm. Und das ist natürlich dann lange Zeit auch ein Kriterium gewesen. Und dann entwickelt natürlich auch das Großbürgertum bestimmte Standards, wo sie sich von all den aufstrebenden niederen Klassen abgrenzen wollen. Ja, sie haben dann gibt es all diese vielen Bestecke daneben, auf einmal all diese Regeln, die Tischmanieren, ja, wo muss man sein Messer ablegen, wie benutzt man Messerbänkchen zum Beispiel, wo legt man wie die Serviette hin und so weiter. Auch diese obskuren Regeln, man darf dann das mit dem nicht kombinieren beim Essen, ja, sonst ist man gleich irgendwie derjenige, der sich nicht auskennt. Und da haben sie ja der Aristokratie nachgeeifert, um so sich kulturell abzuschließen. Ja, man muss auch das richtige Kleidung anziehen, ja, mit einem Frack da hingehen zum Beispiel. Wer hat schon einen Frack zu Hause? Und so weiter. Und dass diese Normen aufgebrochen werden, ja, und dass eben auch die neuen wilden jungen Köche gesagt haben, wir öffnen unsere Restaurants eben auch an ein breiteres Publikum, das hat dazu geführt, dass man jetzt eben dann die Eintrittsschwelle sozusagen leichter findet. Wobei natürlich weiterhin an vielen Orten das monetäre Kapital auch vorhanden sein muss. Also ein Essen ist natürlich nicht umsonst. Das muss man auch klar sagen, ist ja also hochgradig arbeitsintensiv herzustellen. Die Zutaten sind hochgradig arbeitsintensiv hergestellt und müssen zubereitet werden. Also es ist den Preis schon wert. Und man muss natürlich auch erstmal vermitteln den Menschen, dass sie den Preis, den sie da in der Regel zu zahlen haben, dass sie dafür auch was bekommen, was denn das wert ist. Wobei man überlegen muss, dass eben viele zum Beispiel ähnlich viel Geld für ein zweistündiges Konzert mit An- und Abreise und Merchandising und sowas ausgeben, ja. Aber wo es schon diese, wo es schon irgendwie das Bewusstsein gibt, dafür kann man das schon machen, ja, oder für so einen Musical-Abend, da hauen die Leute das locker raus. Aber für ein Essen, da ist die Grenzschwelle immer noch bei vielen ziemlich hoch. Und natürlich ist das nicht unendlich geöffnet worden. Es gibt natürlich weiterhin Milieus, die wir dort niemals finden werden, die weiterhin das Gefühl haben, sie sind da nicht willkommen. Da muss man und kann man noch viel machen, um das zu öffnen. Auch natürlich, dass man guckt, wie kann man eigentlich Fine Dining oder Gourmet-Küche auch noch mehr in die allgemeine Bevölkerung, die breite Bevölkerung reinstreuen. Ja, eben, dass man sagt, das ist eben auch eine Form der kulturellen Bildung, so wie man über Musik eben auch gerne spricht. Ja, also kann man auch über Essen noch stärker sprechen. Und es geht nicht nur darum, irgendwie satt zu werden oder irgendwelchen Werbesprüchen hinterherzulaufen, sondern dann sinnliches Erlebnis zu haben, das ganz tollerweise mit was ganz Nützlichem verbunden wird, nämlich dass man physiologisch gesehen auf Nahrung angewiesen ist.
Ja, und diese Kultur der Ernährung, die hat sich eben auch sehr stark durch das Thema, was wir eben ja auch angeschnitten haben, Social Media, Blogger, schon auch verändert. Plus sehr wahrscheinlich natürlich auch, dass das Thema Kochen sehr stark im Fernsehen präsent war und dort natürlich auch die Sterneköche als ganz normale Köche inszeniert worden sind.
Ja, also die Kochshows sind genauso wie die Social Media Sachen zu Recht mit dem Begriff Food Porn meiner Meinung nach belegt worden, weil sie eine ähnliche Art der Ausleuchtung in Szenesetzung haben eines an sich recht primitiven Aktes, auf der einen Seite der Sexualität, auf der anderen Seite der Nahrungsaufnahme. Der Begriff Foodporn lässt sich aber noch weiter spinnen, nämlich dass man sagt, man sieht da zwei gegenläufige Entwicklungen, die wir beim Bereich der Sexualität auch schon haben. Nämlich für die einen ist das einfach ein stellvertretender Genuss, ja, die treffen niemanden mehr im realen Leben für erotische Kontakte, sondern schauen sich dann eben diese Filme an und haben da eben einen Stellvertretergenuss und genauso gibt es beim Essen auch. Manche gehen irgendwie gar nicht mehr an ihren eigenen Herd oder essen immer dasselbe, aber schauen dann irgendwie Alfred Biolek zu oder wem auch immer, der dann irgendwie was ganz Tolles da zaubert und ich habe dann nochmal was vorbereitet und schauen sich Küchenduelle an, aber essen das gar nicht, sondern lassen die anderen das gute Essen essen, während sie selber vielleicht Junkfood in sich reinstopfen. Auf der anderen Seite kann aber natürlich das auch als Inspiration genommen werden, ja, man sieht dann die Sachen, die da stattfinden und man muss ja nicht mal immer in das Extremste reingehen und das alles Punkt für Punkt nachmachen, aber man sieht, dass es eben Spaß macht, dass es irgendwie auch ein Kulturgut ist und fängt dann an, Sachen auszuprobieren. Und genau, die Köche sind zum einen, auch da sehen wir zwei Sachen, aus ihrem geheimen Ort der Küche so rausgeholt worden, sieht man in Restaurants heutzutage immer öfter, dass irgendwie so offen gekocht wird und dass man das auch sehen kann. Oder Chef's Table ist so gemacht, dass man da irgendwie die Küche reinschauen kann, was das auch ein bisschen so entmystifiziert, aber gleichzeitig eben auch eine Begeisterung für das Handwerk schafft. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Köche aber so präsent sind im Fernsehen und manche sich dann doch sehr speziell inszenieren, sind sie auch zu Popstars geworden. Und das ist ein wichtiges Phänomen dafür, dass wir sehen, dass immer mehr Männer heutzutage auch mit großer Lust kochen, weil Männer natürlich auch ganz stark in ihrem heterosexuellen Norm, könnte man sagen, nach Status suchen. Und dann sehen sie natürlich auch, dass man damit eben auch, wie Musiker früher berühmt werden kann, dass man damit irgendwie Leute verzaubern kann, beeindrucken kann, dass man eben auch da eine Bühne hat, wo man eine gewisse Show liefern kann. Und das hat also eine Menge Männer dazu gebracht, dass sie also Interesse am Kochen, am Essen entwickelt haben. Und also insofern ist das auch gar nicht zu gering zu schätzen, dass es da diesen Trend gibt.
Das sind aber auch dann die Liebhaber, wenn man jetzt mal nochmal zu diesen Typen zurückkommt. Oder wie würdest du die klassifizieren?
Ja, also im ersten Moment sind es natürlich also erstmal wird man zum Liebhaber, ja, also man ist ja wieder in der Musik erstmal dann so Laie, man tastet sich da rum, keine Ahnung, man kennt sich an all die schlimmen Bands erinnern, die man als Jugendlicher mal gehört hat, ja, und wo man dann nachher irgendwie, wenn man weiter in seiner Musikrichtung irgendwie der Karriere vorangeschritten ist, schamerrötet drauf guckt auf diese Ecke in der Plattensammlung und dann natürlich weiß, dass es auch bessere Musik gibt. Also Beethovens Ode an die Freude, für Klassikliebhaber auch sowas, ja, also das ist das Erste, wo man so drauf hört, oder für Kunst, für Maler, den Dalí, ja, also jeder liebt so Dalí, und nachher, wenn man sich dann mit Surrealismus beschäftigt, weiß man, dass Dalí halt sehr viel für den Massenmarkt gemalt hat und es da wirklich noch interessantere, spektakulärere Surrealisten im Hintergrund gibt, die Masse nicht kennt, aber da muss man sich erstmal hintasten. Und so ist es beim Essen natürlich auch, und man fällt am Anfang sicherlich auf viele Effekte rein und ist dann der Laie, aber vielleicht kommt man aus der Schlemmerei raus, ja, aus der Völlerei, jemand, der eben gerne gut isst, und dann sagt, er möchte das nochmal auf ein neues Level bringen. Man fängt dann an, drüber nachzudenken, ja, man äußert erste Ideen, diskutiert die mit anderen, wird dann natürlich auch wieder von Leuten, die schon sich mehr auskennen, wieder zurückgestuft oder so ein bisschen zurechtgestutzt. Mhm. Ja, und dann ist man in der Regel der Foodie, der Liebhaber, zu dem die meisten eben werden, weil zum Gourmet, ja, zum professionellen Gourmet gehört wirklich also eine hochgradig intensive, passionierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Bei Adorno, einem anderen Soziologen, der sich auch mit Musik beschäftigt hat, da gibt es bei verschiedenen Musikhörertypen unter anderem den strukturellen Hörer. Also derjenigen, der so tief in der Musik drin ist, ja, dass er nur noch die Partituren, die Noten lesen muss, um das Stück zu hören und sich da reinzufühlen. Und man könnte jetzt sagen, beim Gourmet ist das dann der strukturelle Esser, ja, der nur noch die Rezepte lesen muss und das Geschmackserlebnis dann auf der Zunge hat und da drin schwelgt. Ja, und das ist aber wirklich eine Kunst, wo man sich hinarbeiten muss, ja, und über viel, also was auch nicht von jetzt auf gleich geht, sondern lange, intensive Auseinandersetzung, auch eine Erfahrung mit vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, Geschmacksnuancen besitzen muss, um da hinzukommen. Und ich wäre immer vorsichtig, wenn sich Leute schon als Gourmet da einstufen. Und für den Gourmet gehört natürlich auch dazu, dass er Phasen der Askese mit dabei hat. Also der Gourmet ist eben nicht jemand, der dauernd jeden Tag im Drei-Sterne-Restaurant ist, weil dann hat man es über. Ich kenne Leute, die aus der Szene kommen, der Restaurant-Tester, und die den Job aufgegeben haben, weil sie in 7 Tagen 8 Drei-Sterne-Restaurants besuchen mussten. Und sie sagten ja, am siebten Tag hängt es mir zum Hals raus. Also das ist nicht per se etwas Positives, dauernd so gut zu essen. Da hat er auch Zeiten der Entbehrung, wo man dann irgendwie auch mal einfach Schwarzbrot mit Butter isst, was auch sehr toll ist, und vielleicht danach sucht oder einfach mal redundant ist, um dann wieder sich in dieses besondere Geschmackserlebnis reinzubegeben, um auch dann genau hinschmecken zu können, genau diesen Genuss zu haben. Und das erfordert ja auch Askese, immer eine harte Disziplin. Also Gourmet heißt Askese, Disziplin bei der Askese und Disziplin bei der Auseinandersetzung und Disziplin beim Genuss, sich dann wirklich darauf einzulassen. Und ich finde, das ist dann, kann auch gerne ideal sein für manche, aber ein Foodie ist auch schon jemand, der sich sehr gut, sehr intensiv mit Essen und Trinken auseinandersetzt und weiß, wie man es einsetzt, was man wann miteinander kombinieren kann und wo er auch gutes Essen findet und auch was vielleicht wirklich nur was ist, wenn man schnell mal zwischendurch was sich reinschiebt oder jetzt satt werden will und dann aber auch nicht darauf beharrt, dass das jetzt irgendwie das tollste Essen ist. Also jeder hat irgendwas, glaube ich, so ein Produkt aus der Industrie, das er liebt und wo er immer mal wieder drauf zurückgreift. Aber das muss man dann eben auch als etwas bezeichnen, was eben mal so ein Fast Food, vielleicht so ein liebgewonnenes Junk Food ist und nicht ein mega hochqualitatives Liebhaberprodukt.
Ja, Sterneköchinnen und Sterneköche, sind die dann auch schon in Richtung eines Gourmets, oder würdest du dann auch mal sagen, naja gut, das sind halt extrem professionelle Liebhaber, die genau wissen, wie sie was zubereiten müssen und eine Vorstellung haben, wie es schmeckt?
Also der optimale Sternekoch, der ist natürlich auch ein Gourmet, weil der also sich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt hat und das auch schmecken muss, was den Gästen gefällt. Aber das kann natürlich auch sein, dass ein Koch einfach sehr guter Beobachter ist und sieht, was anderen sehr gut schmeckt und ihn das so kredenzen kann. Das sagt erstmal über seinen Geschmack ja nicht so viel aus. Er kann sich also die Techniken sich auch aneignen mit einem Liebhabergeschmack. Die besten Sterneköche müssen meiner Meinung nach auch Gourmets sein, die das können. Aber wir sehen natürlich auch in dem Segment unterschiedliche Abstufungen. Ja, ich meine, wirklich sehr, sehr guter Liebhaber des Essens und des Kochens, der wird auch schon also wirklich zauberhafte Gerichte hinbekommen. Ob das dann eigentlich den ja auch schwierig nachzuvollziehenden Kriterien der Sternebewerter entspricht, was ja auch mal also eine eigene Diskussion ist, wie diese Rankings zustande kommen. Das muss man dann von Fall zu Fall beobachten, glaube ich.
Beim Wein ist es ja vielleicht auch ähnlich. Da kommt ja auch sehr viel auf den Geschmack drauf an. Ich würde mal sagen, wir trinken mal. Du hast ja eben schon erzählt, Weingut Schloss Boschwitz, einen Goldriesling aus Sachsen. Und würde einfach sagen, zum Wohl, Daniel.
Zum Wohl, lieber Johannes.
Da ist es dann doch sehr wahrscheinlich auch ähnlich wie beim Essen, also beim Trinken. Gerade jetzt beim Wein, um da auch entsprechend diese verschiedenen Nuancen rauszuarbeiten. Also sowohl jetzt, wenn ich klar sage, ich bin ein Gourmet und kann Speisen beurteilen, dann kann ich ja sehr wahrscheinlich auch dann Getränke, speziell beim Bier ist es ja mittlerweile auch so, aber man hat ja immer noch den Wein im Fokus, wo man von Maracuja, Grapefruit oder grünen Noten spricht. Da muss man natürlich doch auch eine gewisse Sensorik haben. Unterscheidet die sich jetzt vom Essen oder ist die sehr ähnlich?
Also aus soziologischer Sicht ist die sehr ähnlich natürlich, das Getränk. Interessant ist auch hier, dass man das beim Wein sogar noch ziemlich gut erforscht, dass man immer seine Geschmacksbeschreibungen, seine Möglichkeiten, die Qualität zu erkennen und zu kommunizieren, immer auf eine bestimmte Gruppe bezieht, ja, also auf eine bestimmte Kultur, auf ein bestimmtes Milieu. Wir wissen, dass es sehr schwierig ist, immer Leute aus unterschiedlichen sozialen Kreisen, die nie irgendwas miteinander zu tun hatten, vor dieselben Speisen, vor denselben Weinen setzen würde, dass die auf eine ähnliche Beschreibung kommen. Die finden diese Nuancen in der Regel nicht. Aber wir sehen, dass Menschen, die immer öfter oder die regelmäßig sich miteinander über Essen und Trinken unterhalten, dass die das Vokabular aufeinander einstellen und dann auch zur Beschreibung kommen, wo sie auch Weine, also gerade bei Wein ist es eben da ganz gut erforscht, Weine beschreiben können und ihrer Qualität einordnen können, dass sie dem Qualitäts- und Geschmacksempfinden der anderen Gruppenmitglieder auch entsprechen. Also es bindet sich ein Gruppengeschmack heraus. Wir müssen natürlich beim Essen und Trinken wie bei allen Kulturgütern immer sehen, dass es halt zeit- und kulturabhängig ist, was gut und was schlecht ist. Also wir wissen, dass Sachen, die gestern noch essbar waren, heute schon nicht mehr essbar sein können, geschmacklich, und morgen wieder Delikatesse sein können. Deswegen, also der Soziologe ist natürlich skeptisch bei absoluten Geschmacksurteilen, sondern die Geschmäcker passen immer zu einer Zeit und zu einer kulturellen Gruppe, die sich auf diesen Geschmack eingegruft hat. Also ganz toll ist natürlich die Wiederentdeckung der Kartoffel im Moment, finde ich. Also Sachen, wo man zu Zeiten der Haute Cuisine gesagt hat, oh Gottes Willen, irgendwie diese profanes Erdgewächs, es gibt nichts Schmutzigeres und Ordinäreres als eine Kartoffel. Auf einmal gibt es wieder, ich meine, das So-Sein ist ja gerade in Baden-Württemberg bekannt. Ja, es wird auf einmal... Franken. Entschuldigung. Du hast recht, in Franken ist ja in Bayern. Im Süden Deutschlands für mich als Hesse. Ist dann ja einfach was, wo es auf einmal wieder zelebriert wird, wo ganz viel drüber gesprochen wird, was besonders auf den Teller gelangt. Und also merkt man, so ein Gericht kann auch aufgewertet werden. Die ganze Slow-Food-Bewegung, die auf einmal also auch eine Form der Liebhaberküche, aber des Handwerklichen ist. Das ist also der komplette Gegenlauf zur Haute Cuisine oder auch zur Molekularküche, die Jahre davor ihre Hochphase gefeiert hat. Also insofern, es kommt immer darauf an, dass man sich in einer bestimmten Gruppe aufeinander einstellt mit seinen Begriffen, mit seinen Geschmacksurteilen.
Jetzt hast du ja gerade das So-Sein, man könnte ja auch Nobelhart und Schmutzig in Berlin nennen, und gerade auch so ganz scheinbar profane Gerichte wie eine besondere Kartoffel mit einer besonderen Butter. Ist das dann teilweise nicht nochmal alles ab Absurdum geführt, dass man tatsächlich jetzt eine normale Kartoffel mit relativ normaler Butter, wie man es halt vielleicht tatsächlich auch früher gemacht hat, so zelebriert und zu einem, möchte jetzt nicht sagen, überteuerten Preis anbietet, aber ist das dann nicht auch irgendwie ziemlich abgehoben und abgefahren?
Ja, also der monetäre Preis ist immer noch mal ein extra Thema. Also es gibt für den Feinschmecker, für den Gourmet ja nichts Schlimmeres als Leute, die sagen, das ist ein besonders gutes Essen, das hat 150 Euro gekostet oder das ist ein toller Wein, der hat 50 Euro gekostet. Also wenn man sowas sagt, dann merkt man ja sofort, okay, hier hat jemand gar keine Ahnung vom Essen, sondern der verwechselt ja Geschmack mit Ökonomie. Also das, man kann sagen, es ist ein besonders teurer Wein und das kann natürlich auch eine Aufmerksamkeit sein. Es gibt auch Wasser für 100 Euro, aber das sagt nichts über die Qualität des Produkts aus. Wie sich Preise von einfachen Dingen berechnen in so einem Restaurant, hat wahrscheinlich was mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wir wissen nur, dass Dinge, die besonders arbeitsaufwendig sind, nicht besonders billig sein können, weil einfach da viele Menschen für arbeiten und die ja mitfinanziert werden müssen, weil die ihren Lebensunterhalt davon haben. Also das wirklich richtig aufwendig produzierte kann nicht ganz umsonst sein. Aber wenn man natürlich sagt, man findet Beeren am Strauch, und hat da irgendwas gezüchtet und hat sich selber im Garten und merkt, man hat da etwas hervorgebracht, was einfach perfekt schmeckt, dann muss das nicht, dann muss das gar nicht irgendwie aufwendig verarbeitet sein oder gekocht sein, sondern das ist einfach der perfekte Geschmack direkt vom Strauch, frisch. Und jetzt kann es eben sein, dass dieses Gericht dann, diese Beeren, so knapp sind, wenn die dann jeder haben will, gut, dann steigen die halt im Preis. Oder wenn es das Restaurant schafft, eben noch während ich diese Beeren verkaufe, ein Ambiente darum zu schaffen, das den Geschmack auch noch steigert. Und das gehört eben dazu. Es liegt nicht nur im Produkt, es liegt nicht nur an den Rezeptoren des Essenden, sondern das Ambiente, der Kontext führt immer auch mit dazu, dass etwas gut schmeckt. Nichts ist schlimmer, als zu Daniel Gottschlich ins Ochs und Klee zu gehen und dabei über die Steuererklärung noch reden zu müssen. Ja, also dann kann man wirklich sagen, das kann man auch an der Currywurstbude erledigen. Ja, da verschwendet man das Geld, da verschwendet man die guten Zutaten, da verschwendet man die Kochkunst. Wenn man da hingeht ins Ochs und Klee oder in diese Restaurants, dann muss man sich auch die Zeit nehmen, sich auf den Geschmack einzulassen. Und weil die schaffen es eben auch, den in den Mittelpunkt zu stellen. Und muss man vielleicht auch noch mit einrechnen, wenn man über den Preis redet. Aber wenn die Kartoffel, ja, die aus dem Blickwinkel der Menschen geraten ist vielleicht, als vielfältiges, als geschmacklich interessantes Produkt, so zurückgeholt werden kann in die Kultur, in die Esskultur, ins Bewusstsein, dann ist das natürlich für die Essenden auch was wert. Ich denke, es sollte sich nicht, es wird sich auch nicht dabei erschöpfen bei der Kartoffel. Es wird wieder, es wird Kurven geben, Entwicklungskurven, wo es davon weggeht und zu anderen Dingen hinschwenkt. Aber jetzt erstmal war es ja doch wieder eine ganz spannende Entwicklung die letzten Jahre, dass so ganz bodenständige handwerkliche Dinge so eine Aufmerksamkeit erfahren.
Eine letzte Frage hätte ich noch, Daniel. Und zwar, was könntest du denn als Soziologe für einen Tipp geben? Wo kann ich denn mich entsprechend als kulinarisch Interessierter am einfachsten weiterbilden und tatsächlich dann auch entsprechend mein Wissen vertiefen und vielleicht in Richtung eines Gourmets weiterentwickeln?
Also ich sage hier, wie bei vielen anderen Sachen, würde ich den Satz von Peter Kruse, einem Psychologen, aufgreifen, der vor 5 Jahren verstorben ist. Der Mensch lernt und wächst an der Grenze zur Überforderung. Also das Erste, würde ich sagen, gehört immer dazu, dahin zu gehen, wo es schwierig ist, auch beim Geschmack, und einfach anfangen, Geschmäcker auszuprobieren, noch mehr kennenzulernen. Man muss also gucken, wie kann man seine bisherigen Erfahrungen nochmal aus eine neue Perspektive mit reinkriegen. Man muss sich darüber Gedanken machen. Kommunikation gehört dazu. Ja, man muss gar nicht viel Geld ausgeben. Man muss aber gucken, dass man schwierige Sachen diskutiert mit anderen, guckt, wie bewerten die das. Man muss die Gedanken schulen. Das geht aber nur sozial, wenn man sich mit Geschmack beschäftigen will. Ich würde auch sagen, bestimmte Kochtechnik hilft auch, um sinnlichen Zugang zu den Produkten zu bekommen. Also ich weiß, dass manche Menschen gar nicht gerne kochen und trotzdem sehr hervorragende Sensoriker sind. Aber ich würde sagen, das Kochen selber ist auch eine Technik, die man durchaus in Betracht ziehen kann, um am Geschmack zu arbeiten, weil man die Dinge gut findet. Ja, und ansonsten überall mitessen, keine Scheu haben, was auszuprobieren. Und auch wenn was schlecht schmeckt, dann ist das zum einen Erfahrung und zum anderen haben wir in jeder Essbiografie auch gelernt als Kinder, dass wenn Sachen schlecht schmecken, dass man die nochmal probiert. Ja, also ein Produkt ist nicht deswegen schlecht, nur weil es einmal schlecht geschmeckt hat, sondern es kann an anderer Stelle, in anderem Kontext, anders zubereitet gut schmecken. Ja, deswegen wie beim Kaffee. Der erste Kaffee war sicherlich für die meisten eine Tortur. Ja, man hätte nie gedacht, dass man davon mal süchtig wird. Und heutzutage läuft es gar nicht mehr ohne Kaffee. Also eine schlechte Erfahrung ist nicht eine ewige Erfahrung, sondern eine, die nur einen bestimmten Schritt darstellt. Und dann kann man, denke ich, also genau, zu jemandem werden, der gerne hinschmeckt, bis zum Gourmet.
Das ist dann der Olymp. Geschmack, das möchte ich mal gerade noch aufgreifen, Geschmack verändert sich ja dann auch mit der Lebenszeit oder auch mit den Erfahrungen, die du ja auch gerade geschildert hast, ne? Was als Kind nicht geschmeckt hat, was vielleicht als Jugendlicher immer noch nicht schmeckt, schmeckt dann plötzlich im Alter. Und umgekehrt gibt es ja auch Dinge, die früher, ja, die hat man kiloweise in sich reingeschaufelt und die kann man dann irgendwann gar nicht mehr sehen. Gibt es da auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür?
Ja, klar, es gibt mehrere. Zum einen natürlich kann man wenn die physiologischen Wissenschaften würden das natürlich auf Rezeptoren im Mund-, Rachen-, Nasenbereich abstellen, die sich verändern, die vielleicht abstufen oder trainiert werden. Als Soziologe würde ich natürlich auch sagen, kann man das entwicklungsgeschichtlich sehen, dass man als Kind natürlich viele Dinge erstmal als neu erlebt, ja, und das sind natürlich doch die einzigen Eindrücke, die man hat. Also nichts ist schlimmer, finde ich, es war bei dieser Kindheits-Essgeschichte, wo ich geforscht habe, auch so furchtbar, wo Personen versucht haben, den gesunden Kindergeburtstag zu inszenieren, ja, und immer mit dem Hinweis, immer nur Pommes und Würstchen und süße Kuchen, das ist doch langweilig. Ja, klar, für jemanden, der 50 Jahre alt ist, ist das langweilig. So, aber das Kind ist ganz neu auf der Welt. Für das ist das nicht langweilig. Ja, das ist was ganz Tolles, endlich mal diese überbordenden Schlemmereien zu haben, die das Kind eben nicht jeden Tag bekommt. Ja, und das in der Regel ist es dann ja so, wenn man sich für Essen interessiert, dass man dann andere Geschmackserfahrungen macht und dann setzt man alles zu einer Beziehung und die gemachten Geschmackserfahrungen verändern sich. Die Geschmäcker, die man kannte, da merkt man, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt noch viel spannendere Dinge und vielfältig zu essen ist eben noch eine sinnliche Erfahrung, die man machen kann. Und insofern verändert sich sowas immer, weil jedes so neue Erlebnis alle anderen Erlebnisse in einen neuen Kontext auch versetzt. Und dann ist es, finde ich, kein Wunder, dass man irgendwann zu Lebensphasen Dinge in sich reingeschaufelt hat, die man später auch als eher fragwürdige Tendenzen ansieht. Aber so ist das Leben der Menschen in allen Bereichen, würde ich sagen. Also wer sich eine Konstante empfindet, der hat ja auch irgendwie sich nie verändert, was auch, ja, vielleicht heutzutage als bodenständig gelten würde, aber auch eine bestimmte Langweiligkeit ist auch so bösartig ausgedrückt, Eindimensionalität an den Tag legen würde.
Vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke und es hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Es hat Spaß gemacht, auch mit dir darüber zu sprechen und vielen Dank für den schönen Wein nochmals.
Gerne.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.